Vielleicht kennst du das. Du bist eigentlich gerade mit etwas ganz anderem beschäftigt, aber deine Haut lässt dich einfach nicht in Ruhe. Sie ist irritiert, gerötet oder fängt genau dann an zu jucken, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst. In solchen Momenten fühlt man sich einfach nur unwohl, oder? Umso wichtiger ist es, die Haut nicht erst zu unterstützen, wenn es brennt, sondern auch auf eine Pflege zu setzen, die auch im Alltag zu ihr passt. Genau hier setzt die Calming Relief AI-Creme an. Sie gibt deiner Haut genau die Pflege, die sie braucht, um beruhigt zu sein. Physiogel nutzt dabei die Biomimetik-Technologie. Kurz gesagt, die Creme ahmt die natürliche Struktur deiner Haut nach und hilft ihr so, deine Hautbarriere wieder zu stärken und zu regenerieren. Das sorgt für die Beruhigung, die du brauchst, um den Kopf wieder frei zu haben für das, was dir gerade wichtig ist. Du kannst dich dabei auf über 30 Jahre klinisch fundierte Expertise verlassen. Die Creme ist kortisonfrei, verzichtet auf potenziell reizende Inhaltsstoffe und nimmt deiner Haut spürbar den Stress. Probier es mal aus. Du kannst die Creme jetzt kostenlos ausprobieren. Den Link und alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes.
Bewegung ist Naturheilkunde. Ernährung ist Naturheilkunde. Licht ist Naturheilkunde. Wasser, alles, das ist Naturheilkunde. Auch die Möhre ist Naturheilkunde. Allerdings, und jetzt komme ich wieder zum Problem der wissenschaftlichen Nachweismöglichkeit. Es ist kein Medikament, was man pressen kann, wo man genau weiß, jedes Gramm stimmt. Es ist ein variables Medium. Natur ist variabel. Und das macht es so stark. Aber es ist eben nicht standardisierbar, in einem Labor reproduzierbar.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anja Mattis und mir gegenüber sitzt Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln. Hallo Ingo.
Anja, ich bin auch wieder da, freue mich.
Ingo, ich bin ja heute sehr spät angekommen, deswegen meine Frage, warst du schon laufen im Wald oder im Park?
Noch nicht, aber mache ich gleich, weil ich bin schon in der Tat wirklich ein Läufer, der es fast jeden Tag versucht.
Bist du eher ein Outdoor- oder ein Indoor-Sportler?
Nee, ich bin schon eher Outdoor. Das ist schon schöner, wenn ich also so ein bisschen in die Natur, weil das ist, hat schon viel mehr Reize und das ist schon für mich netter.
Wir wissen ja inzwischen, dass du immer wieder gern auch an den Gardasee fährst. Fühlst du dich dort eigentlich sofort fitter als in Köln?
Sagen wir so, das ist natürlich gerade in den Wintermonaten, wo ich ja dann auch häufig dort bin, allein durch das Licht, die Luft, ist das schon so ein Lebenselixier, was ich dort erfahre. Weil das Licht ist ein ganz anderes. Ja, auch über die Weihnachtstage oder auch so, wenn es häufig dann bei uns in Köln ein bisschen trüb ist, das ist schon ein Akku, der mich da wieder neu auflädt. Und deswegen, ja, ich fühle mich da schon anders. Vitaler kann man es sogar beschreiben.
Und woran liegt das? Du hast es gerade gesagt, Licht.
Licht ist schon für mich eine ganz wichtige Größe, weil das wissen wir, dass Licht einer der größten Trigger oder Initiatoren von bestimmten metabolischen Prozessen auch ist. Und insofern, ich glaube, ist das so eins der Hauptmotoren, welches mich dann so ein wenig vitalisiert, ne, so ein bisschen anregt. Und das haben wir ja vielleicht auch alles im letzten Frühjahr erfahren, wie wir da auch durch das neue Sonnenlicht, wie wir danach gelechzt haben. Mhm. Und das versuche auch ich persönlich dann natürlich mir so das ganze Jahr irgendwie zu erhalten.
Höhenluft, Meerluft, Waldluft, genau darum geht es heute. Warum die Natur vielleicht der unterschätzteste Fitnessbooster überhaupt ist. Also ein Wald, wie Medizin wirkt, Meeresluft uns länger leben lässt, Höhenluft uns quasi legal dopt. Das wollen wir heute klären und dazu werden wir natürlich schnelle und einfache Outdoor-Übungen vorstellen. Tatsächlich aber verbringen wir ja heutzutage eigentlich den Großteil unseres Lebens in geschlossenen Räumen, wenn wir mal ehrlich sind. Nur fühlt sich unser Körper nicht draußen in der Natur viel wohler als drin?
Auf jeden Fall ist es so, denn wenn du mal in die Evolution zurückschaust, wann haben wir schon mal in Hochhäusern gewohnt? In der Evolution natürlich nicht. Und wo haben wir schon mal in klimatisierten Räumen gearbeitet? In der Evolution nie. Und wo haben wir die ganze Mobilität von unterwegs sein in relativ engen Kabinen, in kleinen Sitzreihen verpasst? In der Regel nie. Und insofern ja, die Evolution hat uns immer sehr eng verbunden mit der Natur. von Licht, Wetter, Wasser, Strom, Wind, Regen. All das ist das, was unser Leben immer geprägt hat. Und das versuchen wir gerade zu vermeiden. Und das ist meines Erachtens für die Gesundheit nicht zuträglich, sondern eher nachteilig.
Auf der anderen Seite kennen wir das aber sicherlich alle. Manchmal reicht ein Schritt vor die Tür und alles wird leichter.
Ja. Das erfahre ich auch und ich hoffe, das erleben die vielen Menschen, denn nicht umsonst, schau doch mal, die Menschen wollen das ja auch. Deswegen fahren sie einen Urlaub. Und wenn du sie fragst danach, was haben sie getan? Endlich mal draußen sein, endlich mal an der frischen Luft gewesen. Das gilt ja selbst für den Winter. Und da bewegen wir uns ja bewusst beispielsweise in die Kälte, in die Schnee, in die Dunkelheit. Mhm. Und das tut ja unheimlich gut. Es regeneriert, wir schlafen tief und gut, weil die Natur neben der Bewegung Einfluss nimmt quasi auf unsere Biologie. Und insofern ja, der Kopf wird deutlich klarer. Wir entspannen ja auch deutlich besser in der freien Natur als in geschlossenen Räumen. Ja, die Gedanken können wir freien Lauf lassen, weil wir auch weiter sehen können. Wir können weiter blicken, wenn du mal oben auf dem Berg stehst oder am Meer sitzt, dann ist ja diese Weitsicht, die fehlt uns ja im Alltag, wo wir nur nach 3 Metern wieder auf eine Wand gucken. Heißt das ja, dass wir plötzlich den Blick freien Lauf lassen sollen. Und dann haben wir eben die Einflüsse von Sonne, Wind oder Wald auch. Wer draußen ist, der verändert sich. Emotional. Und deswegen ist Spazierengehen ja auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, eben auch am Wochenende mal sich so eine kleine Wellness-Kur einzuholen. Das ist übrigens nicht nur gefühlt. Man kann das ja messen. Es gibt ja sehr schöne Studien, die das bisher auch bewiesen hat. Wer regelmäßig rausgeht, schläft besser, denkt klarer, lebt stabiler, klingt banal, aber ist effizient.
Beginnen wir mit der Sonne. Eben hast du das Licht schon angesprochen. Wie stark wirkt die Kraft der Sonne auf unseren Körper?
Also nehmen wir mal das Tageslicht als biorhythmischer Signalgeber. Wenn wir das so beschreiben, ist das genau so. Mhm. Und das ist fast egal, ob die Sonne sehr intensiv scheint oder weniger intensiv scheint. Denn die Sonne und damit die Helligkeit verändert unsere biorhythmische akute Situation. Es werden bestimmte Prozesse hochgefahren, Hormone verändern sich, die Lebensgeister werden geweckt und. Und das bedeutet also, dass Licht, und das kommt ja über die Sonne in unsere Wohnzimmer und Schlafzimmer hinein, bestimmte biologische Rhythmen quasi prägt. Das ist der Taktgeber. Wer darüber hinaus eben auch Sonnenlicht oder Tageslicht intensiver nutzt, regelmäßiger nutzt, auch in den Wintermonaten übrigens, der hat eine ganz deutliche Verbesserung seiner emotionalen Ausgangssituation. Tageslicht offensichtlich vitalisiert, macht gute Laune, hebt die Stimmung, weil es ein Lebenselixier ist, Licht. Und da helfen auch nicht die Neonröhren, die wir alle in den Büros haben, weil die sind von der Luxzahl einfach zu niedrig. Selbst bei bedecktem Himmel lohnt sich das Warten an der Bushaltestelle draußen viel mehr, als das nur mal eben rausgehen und dann mit dem Bus kurz eben um die Ecke zu fahren. Nein, lieber warten 10, 15 Minuten, das ist schon ein wunderbarer Effekt. Oder man geht sogar zur nächsten Haltestelle, weil man ja noch etwas Zeit für die Wartezeit sich einfach mal ein bisschen vergnügt. Und das heißt, dass wir gerade auch zum Beispiel in den Frühjahrsmonaten dringend brauchen dieses Sonnenlicht, um Vitamin D wieder ausreichend zu produzieren. Weil 90% des Vitamin Ds wird über das Sonnenlicht und die Haut in Kombination quasi gebildet. Und Vitamin D ist ja mehr als ein Vitamin, es ist ja ein Hormonbooster. Es ist ja quasi vitalisierend für alle anderen körperlichen Strukturen und unter anderem auch wichtig für Knochen, für das Immunsystem, für den Blutdruck und auch hier für die gute Laune. Daran sieht man, wir sind so sehr stark eben an das Sonnenlicht gebunden, man kann sogar sagen verknüpft. Denn ohne das Sonnenlicht, nur mit Dunkelheit, würden wir nicht lange leben können.
Welche Tageszeit ist deshalb die beste, um draußen Sport zu treiben?
Natürlich hängt es so ein bisschen von der Jahreszeit ab. Ich würde es sagen, in den Wintermonaten am besten früh morgens, wenn es gerade dämmert und hell wird, dass wir die aufgehende Sonne mitnehmen. In der Frühlingszeit würde ich sagen, lieber etwas später, vielleicht in der Mittagszeit, weil dann der Sonnenstand am höchsten ist und ich richtig schön eine Dosis Vitamin D bekomme. In der Sommerzeit, wenn die Sonne richtig vom Himmel prallt, ist natürlich die Mittagszeit nicht richtig. Auch da würde ich sagen, lieber in die Morgenstunden, wo die Luft noch am frischesten ist, am klarsten ist und die Ozonwerte noch nicht so hoch gestiegen sind. Und daran erkennt man schon immer so nach Jahreszeit, aber insbesondere sollte immer Helligkeit mit dabei sein und nicht Dunkelheit. Deswegen, ich habe natürlich auch meine Nachtlauflampen, meine Stirnlampen. In den Wintermonaten ist es ja nicht ganz so einfach, weil die Tage einfach so kurz sind und die Helligkeitszeiträume einfach so kurz sind, dann mache ich das. Aber ich laufe lieber in Helligkeit. Das ist nicht nur eine Sicherheitsfrage, sondern auch eine Stimmungsfrage.
Was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir aufs Wasser schauen?
Du hast ja gesagt, ich fahre gerne an den Gardasee. Ich fahre ja zum Beispiel in den Wintermonaten auch immer gerne an die Nordsee. Nordsee,
ja, stimmt.
Ja, und du weißt, das ist doch irgendwie komisch. Du stehst da und schaust aufs Meer und siehst nichts, ne? Der Horizont ist ja weit. Und dann ist es manchmal sogar nebelig und so feucht und windig. Aber es ist trotzdem schön, weil es beruhigt. Das heißt, das Wasser beruhigt deswegen, weil es ja so eine Monotonie besitzt. Das Rauschen ist sehr rhythmisch, es ist gleichförmig. Wir haben keine Ablenkung, die wir im Alltag haben, durch immer neue visuelle Informationen. Rechts, links, überall passiert ja etwas. Das ist auf dem Meer voll, komplett monoton. Und diese Monotonie, die macht das Ganze, glaube ich, so besonders. Wir haben plötzlich eine völlige Ruhe und Wissenschaftler sprechen da von den Blue Spaces. Wer in Reichweite vom Wasser lebt oder regelmäßig dorthin geht, der berichtet von deutlich größerer innerer Ruhe. Und wenn ich so die Insulaner sehe an der Nordsee, dann muss ich denen recht geben. Die sind ja kaum aus der Haut zu bringen. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ja, du bist ja auch so eine Hanseatin. Du bist ja auch so. Ja, meine Güte, denke ich manchmal. Mann, Mann. Aber du bist schon mittlerweile etwas rheinländischer geworden, seitdem wir zusammen sind.
Ich probiere es immer noch.
Die Menschen fühlen sich ja weniger gestresst. Wenigstens sagen sie das. Schlafen besser, mache ich übrigens an der Nordsee auch. Ich schlaf total schön tief und auch wirklich insgesamt sehr viel ruhig. Und Ausgeglichenheit, so ein bisschen Stabilität in der Psyche. Und ich glaube, das ist die Monotonie, weil es gibt kaum visuelle Ablenkungen, die machen dieses Meer, dieses Wasser zu einem besonderen Element.
Und was ist mit der Luft? Wie hängt das mit der Luft zusammen? Meer?
Deswegen sollte man ja immer auch an der Meereskante eher gehen als weit im Inneren, zum Beispiel einer Insel, weil eben diese Meeresluft besondere Aerosole enthält. Und diese Aerosole, das sind ganz winzige Tröpfchen, die ja meistens, merkt man ja selber, auf den Lippen, die schmecken ja nach Salz oder auch nach anderen Mineralien und vor allen Dingen auch manchmal nach Organellen, die auch mit in der Luft herumschwirren, die unsere Atemwege reinigen. Das ist sehr wichtig. Wir atmen ja manchmal auch tiefer. Deswegen sind es ja Luftkurorte, wie man ja so schön sagt, gerade die See, das Meer, die Nordsee und die Ostsee ja auch, weil es die Lungenfunktion einfach verbessert. Wenn du zum Beispiel wie COPD oder Asthma hast, dann schickt man die Menschen ja auch an die See. Auch bei Hauterkrankungen übrigens, ja, weil es zwar eine reizstimulierende, aber auf der anderen Seite ja auch eine positiv stimulierende Wirkung ausfüllt und aber auch akustisch und visuell eben eine reizarme Wirkung bedeutet. Und gerade die Mikroorganismen, die dort in der Luft herumschwirren und in der Luft auf den Körper eintreffen, die stärken das Immunsystem. Und unbegleitet mit Wind und Regen, ja, ist das eine richtige Immunkur.
Ja, Präventionsmedizin, Strandspaziergang als Präventionsmedizin.
Da steckt so viel Gutes drin. Es hat ja auch früher sehr viel mehr, das haben wir leider verdrängt. Auch die Medizin hat, wenn du so die Balneologie, die Hydrotherapie beispielsweise betrachtest, das waren ja Naturheilverfahren. Oder denken wir noch weiter zurück an Pfarrer Kneipp.
Ja, genau.
Der ja was Wasser und die Flüssigkeit.
Wassertreten.
Ja, zum Beispiel die Wirkung des Wassers. Und das ist aus den Städten, aus den Gemeinden, aus den Kommunen komplett verschwunden. Und da war die Meereskur immer auch eine der Hauptkuren. Nicht umsonst haben ja die Kuren früher immer fast am Meer oder in den Bergen stattgefunden, weil dort das Reizklima in Anführungsstrichen vorhanden war, die Luft rein ist. Und das führt eben zur Vitalisierung, aber auch zur Reinigung der Atemwege. Ich weiß zum Beispiel genau, ich hatte 1960, ich bin ja 57 geboren, hatte ich einen Keuchhusten. Und damals gab es wenig Möglichkeiten der Medizin auch dagegen. Und dann sind wir mit meinem Hausarzt auf die Idee gekommen, oder Mama insbesondere, wir fahren in den Schwarzwald, in die Höhe. Mein Papa, der war damals zu Olympischen Spielen in Rom. Als Besucher zeitgleich war ich in den Sommerferien 4 Wochen in Tottenau-Berg, oben auf der Alm und habe meinen Keuchhusten total gut in den Griff bekommen. Ich erinnere mich noch sehr stark prägend drin, weil der Keuchhusten hat mich gequält. Dass ich ihn dort verloren habe, in ganz kurzer Zeit, das war sensationell und zwar ohne Medikamente, nur dadurch, dass ich in der Höhe anwesend war. Deswegen liebe ich Naturheilkunde seitdem.
Wer hätte das gedacht?
Seit einigen Jahren liegt Waldbaden stark im Trend. Es finden sich unzählige Artikel und Bücher zur medizinischen Wirkung des Waldes sowie Anleitungen und Kursangebote zum Waldbaden. Doch was ist dran an diesem Hype um den Wald als Heilwunder? Ist das nur esoterischer Humbug oder ist da was Wahres dran?
Bewegung ist Naturheilkunde, Ernährung ist Naturheilkunde, Licht ist Naturheilkunde, Wasser, alles, das ist Naturheilkunde. Auch die Möhre ist Naturheilkunde. Allerdings, und jetzt komme ich wieder zum Problem der wissenschaftlichen Nachweismöglichkeit, es ist kein Medikament, was man pressen kann, wo man genau weiß, jedes Gramm stimmt. Es ist ein variables Medium. Natur ist variabel und das macht es so stark. Aber es ist eben nicht standardisierbar, in einem Labor reproduzierbar. Und deswegen brauchen wir gerade für die Naturheilkunde dringend einen anderen Evidenzbegriff. Wir dürfen es nicht mit dem herkömmlichen, pharmazeutisch geprägten Evidenzbegriff negativ betrachten. Mhm. Wir müssen es betrachten, dass Natur Wirkungen auslöst, die eben je nach Dosierung, je nach Intensität und je nach zum Beispiel auch Jahreszeit unterschiedliche Effekte auslöst. Das müssen wir uns erhalten. Denn wenn man mal in die ganzen traditionellen chinesischen, asiatischen, indischen, medizinischen Systeme hineinreicht, dann ist das immer auch ein Medium gewesen, was wir eingesetzt haben. Und wir in unserer modernen Zeit drücken das weg und das finde ich traurig. Und deswegen freue ich mich, dass zum Beispiel die Japaner, von denen man ja auch sagt, dass die eine klassische Medizin haben, aber immer noch mit sehr viel Tradition verbunden, Forschung betrieben haben, was wir in Deutschland niemals finanziert bekämen. Niemals im Leben. Ja, dass wir eben Forschung aus Japan haben. Shinrin-Yoku-Studien heißen die übrigens. Ein komischer Begriff, aber Shinrin-Yoku-Studien, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Dass die nämlich zeigen, dass Waldbaden, das Cortisol, das Stresshormon nach einem zweistündigen Aufenthalt im Wald im Durchschnitt um 20-30% reduzieren. Das ist Antistressintervention. Die Aktivität von natürlichen Killerzellen des Immunsystems steigen um bis zu 50%. Das heißt also, das ist ein Immuntraining. Und das wirkt also letztendlich auf die gesamte Persönlichkeit. Ich bin ja viel vom Gardasee hier auch im Südtiroler Bergen unterwegs. Ich kenne viele Familien, die dort leben, in den Bergen mittlerweile, weil ich auch viel Lebensmittel dort kaufe, die in den Bergen hergestellt werden. Dass die dort eine Vitalität, eine Lebensqualität, eine Langlebigkeit, eine Longevity haben, welches mit unseren herkömmlichen chemischen Mitteln niemals erreicht werden kann, weil sie in einer umfassenden, ja, natürlichen Lebenssituation leben, die der beste Booster gegen Krankheiten ist.
Dann lass uns doch nochmal die Waldluft etwas näher betrachten. Was ist denn das Geheimnis dieser Waldluft?
Das Geheimnis liegt in den sogenannten Terpenen. Das sind erstmal Duftmoleküle, die ganz natürlich einfach entstehen. Wir wissen ja auch, dass Duft uns in irgendeiner Form stimuliert. Und diese Duftmoleküle werden unter anderem auch von Bäumen ausgestoßen. Ja, also die lassen etwas nach außen, also wie ein endokrines Organ quasi, schütten sie etwas aus. Und vor allen Dingen ja auch die Nadelbäume, wie Kiefer, wie Tanne, wie Zeder. Die sind sehr intensiv in der Produktion dieser Terpene und Studien zeigen, diese Terpene die Anzahl der natürlichen Killerzellen massiv erhöht, um bis zu 40%. Und das wissen wir auch, dass Menschen, die sich deutlich mehr in urbanen Räumen aufhalten, viel, viel mehr an Krebs erkranken als die beispielsweise Menschen, die naturnah leben. Kann natürlich auch sehr vielfältig sein. Jetzt bin ich wieder bei der Evidenz. Kann unter anderem natürlich an der Nahrung liegen, die dort anders ist, an der Bewegung, die dort anders ist und so weiter und so fort. Ist aber mir egal. Wenn ich weniger an Krebs erkranke, ist mir die Evidenz in dem Moment egal, wodurch das verursacht. Es ist das Leben in einer anderen Situation. Wow. Und da kann man urban versus natürlich im Leben schon gegeneinander als Pole beschreiben. Und wenn man das wirklich wissenschaftlich mal im Labor nachvollzieht, erkennt man einfach, dass 30 Tage lang in einem Wald aufgehalten, leben, wohnen, so auf einer Alm zum Beispiel, ne, ist ja herrlich, alle Messwerte aus Studien dauerhaft positiv entwickeln. Und selbst die Herzfrequenz sinkt in Ruhe um 3-5%. Also der ganze Stress ist weg. Liegt natürlich vielleicht daran, dass das Internet dort keine Verbindung hat. Könnte ja auch daran sein. Aber auch der Blutdruck ist um 3 mm bis 5 mm Hg nach nur 90 Minuten im Wald schon reduziert. Schicken wir doch die Menschen erst einmal in den Wald regelmäßig, bevor wir teure Medikamente verkaufen. Und wenn man das mal so wieder in seiner Natürlichkeit auf uns Menschen überträgt, bringen wir die Menschen wieder dazu, natürlicher zu leben, als in nicht gewohnten Lebensräumen sich aufzuhalten, die man vielleicht auf Wohnräume mittlerweile reduziert hat.
Kannst du uns eine Übung vorschlagen, die so sich quasi als Aktivität im Wald eignet?
Erstmal ist der Spaziergang ja das Medium des Waldes, das Waldintervall. Also du gehst 2 Minuten zügig, dann machst du vielleicht 30 Sekunden ganz lockeren sogenannten Sprint-Steigerungslauf. Erhöhst quasi richtig die Atemfrequenz und auch die Herzfrequenz. Und das machst du ein paar Mal hintereinander, maximal so 8 bis 10 Mal. Und hast damit die gesamte Herz-Kreislauf-Systemstruktur in Wallung gebracht. Und dadurch passiert Folgendes. Durch das Intervalltraining, also immer rein, raus, erhöht sich die Sauerstoffaufnahme, VO2 Max, wird erhöht. Und das ist besonders effektiv in Waldluft natürlich, weil du tiefer diese natürliche, gute Luft ausatmest und einatmest. Und so verbesserst du deine Ausdauerleistungsfähigkeit und damit auch die Immunantwort. Innerhalb von regelmäßigem 15- bis 20-minütigem Training ziemlich schnell um 5 bis 10%.
Gibt es denn noch einen extra Naturbonus für unsere Fitness? Wenn ich so an den Waldboden denke, darauf zu laufen, bewirkt etwas.
Ja, das heißt ja immer, dass der Körper korrigieren muss. Er muss sich ja immer einpflegen in die jeweilige Untergrundsituation. Und daran erkennt man schon die Schlauheit des Körpers. Wir müssen ja gar nicht hingucken, ob wir gerade mal am Strand laufen oder ob wir am Waldboden, wo ein paar Wurzeln liegen, wo vielleicht mal ein Auto gefahren ist, wo ein bisschen der Förster unterwegs war oder was auch immer, oder ein Steinchen liegt. Da passt der Körper sich ja sehr schön dran an. Muss man sich erstmal natürlich dran gewöhnen, dass man das lernt. Aber gerade der Waldboden ist natürlich auch für Muskulatur ein anderer Reiz, auch für die Gelenke ein anderer Reiz. Nicht unbedingt im Vergleich zum Asphalt nur positiv. Denn der wackelige Untergrund hat natürlich auch gerade im Herbst, wenn wir darauf rumlaufen, nicht immer nur positive Seiten. Ist auch gefährlich. Man kann ja rutschen, da liegen Äste, die man nicht sieht oder ähnliche Dinge. Aber grundsätzlich, ja, der Waldboden in seiner Unterschiedlichkeit trainiert die tiefe Muskulatur des Körpers für die Stabilität und verbessert damit Gleichgewicht, Haltung, aufrechte Position, dynamische Positionen werden verbessert, weil wir die sogenannte Propriozeption verändern. Das ist also die Eigenwahrnehmung, die lernen wir quasi parallel zur Ausdauerleistungsfähigkeit.
Bleiben wir noch kurz im Wald. Da liegen ja auch oft dicke Baumstämme rum, wenn es ein Naturwald ist. Welches Mini-Workout empfiehlst du an einem Baumstamm?
Du weißt, ich bin echt ein Waldkind. Ich war nicht nur am Teutoburger Wald, sondern war im Sommer immer an der Nordsee mit meinen Eltern. Deswegen liebe ich die ja auch. Mhm. Und bin in einem Dorf ja groß geworden, in Heerenwerve. Und da gab es einen gräflichen Wald. Graf von Plettenberg hieß der. Das war also quasi mein kindlicher Spielplatz. Der Wald, weil wir hatten ja nichts anderes in unserem Dorf, außer Bauernhöfe noch. Und wir waren jeden Tag im Wald. Und deswegen habe ich wirklich tolle paradiesische Zustände gehabt, weil ich einfach da aufgewachsen bin. Und deswegen kenne ich natürlich all diese Übungen. Über Gräben springen, über Baumwurzeln herbalancieren, über Wurzeln springen und was es so alles gibt. Und deswegen bin ich der beste Trainer für Waldtraining, den man sich so vorstellen kann. Und zum Beispiel, wenn du auf einen liegenden Stamm steigst und langsam vorwärts gehst und dabei balancierst und vielleicht sogar die Augen dabei schließt, ist das ein wunderbares Gleichgewichtstraining. Das ist viel besser als jeder Schwimmerball. Der Grund braucht noch mehr Stabilität. So Äste raus, die muss man umgehen und so muss man sich sehr schön anpassen und das vielleicht noch rückwärts. Der Trainingseffekt ist also auch hier. Der Gleichgewicht, Koordination, Propriozeption, vor allen Dingen auch dementsprechend Tiefenmuskulatur trainiert, also die kleinen Muskeln, die die Stabilität garantieren. Und das ist Antisturzprävention. Ne? Man ist einfach viel sicherer dann unterwegs. Oder du kannst auf diesem Stamm, der da liegt, Liegestütze machen. Du drehst dir einfach um, legst die Hände auf dieses natürliche Momentum. Damit wird der Körper grundsätzlich der Natur sehr nahe gebracht. Und du kannst auch auf den Stamm steigen, einbeinige Kniebeuge hochsteigen, absteigen. Ist auch eine wunderbare Übung. Also wenn mal so ein Stamm da rumliegt, das ist für mich wirklich sofort ein Anreiz dafür, loszulegen mit dem Training.
Stimmt das wirklich?
Es heißt, Höhenluft wirkt wie ein natürliches Doping. Ist das wahr?
Ja. Nicht umsonst trainieren wir Sportler ja häufig in der Höhe. Mittlerweile wird es ein bisschen perverser, dass jetzt Ausdauersportler zu Hause irgendwo in der Stadt in einem Höhenzelt liegen. Ja, das heißt, die fahren gar nicht mehr hoch. Die legen sich da ins Zelt, wo dann Unterdruck erzeugt wird, sodass sie dann quasi schlafen, immer zu Hause in einem Höhentrainingsähnliches. Da muss man sagen, es wird immer perverser im Spitzensport. Mhm. Aber die Höhe hat eben einen Stimulus. Und wir vom Sport fahren ja häufig in Trainingslager in echte Höhen. So von 1800 bis 2500 Meter trainieren wir dort. Weil eben der Sauerstoffdruck, der da deutlich niedriger ist, merken wir alle, wir kommen so ein bisschen mehr außer Atem. Vielleicht beim Skilaufen mal spürt diesen Winter, dass eben der EPO-Spiegel, EPO kennen wir als Dopingmittel, einfach auch ansteigt. Dadurch produziert der Körper einfach mehr Blutkörperchen. rote Blutkörperchen. Und die sind dafür verantwortlich, quasi so der Bote, das Transportschiff des Sauerstoffs zu sein. Je mehr rote Blutkörperchen man hat, umso mehr Sauerstoff kann dann durch die Blutbahn transportiert werden und kommt zur Muskulatur, die dann die sportliche Leistung erbringt. Und das passiert eben in der Höhe, weil wir haben weniger Sauerstoff zur Verfügung, also muss der Körper reagieren. Er baut mehr rote Blutkörperchen. Und das kann man über EPO zum Beispiel stimulieren. Deswegen haben ja viele Sportler früher auch die Infusion bekommen, EPO in die Blutbahn bekommen, um das Gleiche zu simulieren. Und das steigt dann einfach an, dass die Blutkörperchen etwa in einer Größenordnung von 5-15% ansteigen. Und das ist für den Spitzensport natürlich wahnsinnig viel. Dann hast du eine Leistungsfähigkeit nach 2-3 Wochen, die schon extrem ist. Wichtig ist allerdings, spät zurück in die Ebene wiederzukommen. Weil irgendwann pufft das natürlich, weil der Körper sich auch negativ wieder anpasst. Und deswegen kommen Sportler häufig so 2-3 Tage vor dem Wettkampf erst runter, um dann sofort ihren Wettkampf auszuüben, weil ist die Lücke zu groß. Nach einer Woche ist der Effekt fast wieder weg.
Was ist denn der positive Effekt vom Bergauf- und Bergablaufen?
Das merken wir ja selbst beim Wandern, da musst du gar nicht laufen. Dass Bergwandern bergauf schon richtig intensiver beansprucht, mehr Belastung ist, als in der Ebene zu gehen. Die Herzfrequenz geht deutlich höher und auch die Oberschenkelmuskulatur, Gesäßmuskulatur ist deutlich mehr quasi beansprucht. Ich zum Beispiel versuche eben mal eine Trainingseinheit auf dem Laufband zu absolvieren, im Studio. Wenn vielleicht die Wetterbedingungen so unheimlich schlecht sind da draußen, ja, dass mir auch zu gefährlich ist. Dann stelle ich das Laufband zum Beispiel immer so ein, dass ich bei 8-10% Steigung unterwegs bin. Da muss ich gar nicht laufen. Dann wähle ich so eine Geschwindigkeit zwischen 5-6 km/h und gehe dann bei 8-10% Steigung zügig. Und daran merkt man schon, dann habe ich auch eine Herzfrequenz, als wenn ich in der Ebene laufen würde. Und das heißt also, Herz-Kreislauf-Funktionen werden durch den Widerstand, der durch die Steigung quasi ausgelöst wird, extremst gut erhöht, ist insbesondere auch für alle jene Menschen zu empfehlen, die vielleicht Gelenkprobleme haben am Kniegelenk, wo gesagt wird, nee, du gehst nicht mehr, du solltest nicht mehr immer laufen. Geht mal aufs Laufband, versucht es mal mit 8-10% Steigung dann zu bewältigen, ist ein richtig schönes Training, weil damit das Kniegelenk eben auch wieder wunderbar durchblutet, eine sehr schöne Alternative zum Fahrradergometer, beispielsweise im Studio. Hoher Trainingseffekt in kurzer Zeit. Gar keine Frage. Und ich laufe auch bergab. Und zwar nutze ich das deswegen, um Sprintgeschwindigkeit zu erhöhen, weil bergab kannst du schneller laufen als in Sprint natürlich in der Ebene. Das haben wir zum Beispiel auch in der Deutschen Sporthochschule in einer Halle. Da fährst du plötzlich einen Teil der Laufbahn hoch. Der Boden ist da so ein Motor eingebaut und schon können wir runterrauschen. Ich habe das aber immer gemacht, so 3-5 Grad Steigung, um meine Geschwindigkeit zu erhöhen und die Barriere der Geschwindigkeit zu verändern und vor allen Dingen das Nerv-Muskel-Zusammenspiel aus der Monotonie meiner Geschwindigkeit herauszubringen. Empfehle ich allen Leichtathleten und Leichtathletinnen, macht häufiger Bergabläufe. 3-5 Grad werdet die Geschwindigkeitsbarriere, die wir alle haben, durch die immer wieder gleichförmige Aktivität deswegen erhöhen, weil Nerv plötzlich ganz anders feuern muss. Ja, und damit die Muskulatur ganz anders reagieren muss. Und dann erkennt man, auch hier haben wir einen tollen Trainingseffekt, nämlich eine Veränderung des Zusammenspiels von Nerv und Muskel. Das ist eine ganz wahnsinnig schwierige anfängliche Tätigkeit, aber irgendwann wird man sehen, aha, man erhöht quasi seine Bewegungsgeschwindigkeit dadurch.
Mal eine ganz doofe Frage.
Wo kommen wir denn beim Laufen mehr ins Schwitzen? Auf Asphalt oder auf dem Waldweg?
Das ist nur frei des Tempos, Anja. Das muss man wirklich sagen. Und das ist das Entscheidende. Und Schwitzen ist ja sowieso kein Indikator für Leistung oder Nichtleistung. Schwitzen ist nur, kannst du Thermoregulation oder nicht. Aber grundsätzlich ist natürlich die gleichförmige Bewegung auf einem gleichförmigen Untergrund leichter als auf einem variablen Untergrund, wo du viel mehr Muskeln einsetzen musst, um die zu stabilisieren, um zu kontrollieren und so weiter und so fort. Also insofern ist immer das Waldlaufen im Vergleich erst einmal etwas anstrengender, aber auch netter.
Und barfuß zu gehen oder zu laufen ist dann wahrscheinlich noch effektiver, oder nicht?
Aber auch schwieriger. Wer kann das denn heutzutage noch? Ich habe übrigens auch Barfußschuhe, die ich aber nicht zum Laufen nutze. Die nutze ich zum Gehen, aber auch nicht zum Wandern, nur mal zum Gehen. Ja, wenn ich weiß, okay, ich habe nur geringe Strecke zurückzulegen, weil es schon angenehm. Ich gehe sowieso viel barfuß, weil ich meine Füße aus diesem Gefängnis des Schuhes schon mal herauslassen möchte. Wenn man das nicht wirklich lange trainiert hat oder gemacht hat, dann kann man nicht barfuß eine Trainingseinheit absolvieren. Das Barfußlaufen hat den Vorteil, dass natürlich die natürliche Bewegung des Fußes dadurch eben nicht beeinträchtigt wird, wie durch Laufschuhen. Aber wir degenerierten Menschen durch eben tägliches Schuhe tragen, wir können das heutzutage nicht mehr, außer wir bereiten es jahrelang einfach vor. Das Fußgewölbe, die bindegewebigen Strukturen, die müssen sich daran anfassen. Ansonsten barfuß gehen, mal den Untergrund spüren, die Kälte, die Nässe, die Feuchtigkeit, auf Waldboden, auf Rasen, das ist ja schon eine ganz schöne, auch emotionale Stimulation. Nicht umsonst hat Pfarrer Kneipp ja auch das Wassergehen, das Wassertreten, durch Morgentau auch immer empfohlen. Ja, es ist nur eine andere Qualität. Es fördert die sensorische Wahrnehmung der so unheimlich vielen Sensoren unseres Fußes.
Also anschließend Hand aufs Herz. Ist Outdoor-Training wirklich effektiver oder fühlt es sich nur so an?
Also ich würde sagen, es ist effektiver. Du kannst aber nicht alles da draußen verlegen. Wie soll ein Handballspieler alles da draußen machen? Wie soll ein Fitnessathlet seine Geräte alle draußen haben? Ich würde schon sagen, dass der Ausdauersport davon profitiert, es draußen zu machen. Weil einfach dort verschiedene Stimuli dazu führen, anders reagieren zu müssen. Ich glaube, dass das Thema Emotionalität, also für die mentale Gesundheit, Outdoor-Sport besser ist, als das in geschlossenen Räumen stattfindet. Ich glaube auch für das Immunsystem, für unsere Abwehr, für das Auftanken von Licht und gerade in den Frühjahrsmonaten oder auch in den Herbstmonaten, wo es immer dunkler wird oder es langsam heller wird, ist es auch besser noch, so die letzten Sonnenstrahlen zu tanken, ist auch Outdoor-Sport deutlich besser. Es gibt also viele gute Gründe, es draußen zu machen, aber es geht nicht immer und muss auch nicht immer sein.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Stell uns zum Schluss noch eine Übung vor, die besonders viel Spaß in der Natur macht.
Ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir die Bäume zum Beispiel deutlich mehr nutzen oder die natürlichen Hindernisse oder die Barrieren. Also deswegen aus meiner Kindheit beschreibe ich das natürlich wie immer, der Tank, also der Totenhang sozusagen. Wir suchen uns einmal im Wald einen schönen stabilen Ast, der unser Gewicht auch tragen kann. Und der Ast sollte etwa so breit sein, dass ich ihn schultergebreit ergreifen kann, ein bisschen also oberhalb von mir. Dann sollte beide Hände am besten erst einmal den Ast ergreifen, so dass ich wie bei einer Reckstange quasi den Daumen unterhalb des Astes habe. Dann lasse ich den Körper komplett hängen, richtig mal durchhängen und das so 30 bis 60 Sekunden einfach mal halten, haben wir ja nicht mehr. Das zieht den Körper wunderbar erstmal in die Länge, zieht auch das Bindegewebe auseinander, ist ein Balsam für den Rücken auch, zieht auch die Schultergelenke so ein wenig mehr auseinander, ist Traktion, wie wir das nennen, erhöht die Griffkraft, fördert also dementsprechend quasi auch die Durchblutung, den Stoffwechsel in all diesen Regionen und dann wirkt also quasi das Körpergewicht als Zug. Und wenn ich dann sogar noch mich vielleicht ein wenig hochziehe, dabei trainiert es die Muskeln, dann wieder langsam absinke, habe ich auch noch einen Trainingsreiz. Aber insbesondere ist es eben eine Balsamkur, weil alles mal wieder gedehnt in die Länge gezogen wird, was wir im Alltag nicht haben. Also deswegen Dead Hang, lass dich mal einfach fallen oder hängen.
Das ist jetzt eine Übung, auf die ich mich richtig freue.
So hängen wie ein nasser Sack. Ja, genau. So kann man das beschreiben. Ich kann mir denken, dass du daran Spaß hast. Aber es ist wirklich schon mal schön. Das sollten wir häufiger tun. Und da ist der Ast im Wald eine wunderbare Möglichkeit.
Wunderbar. Vielen Dank, Ingo. In der nächsten Folge werden wir mal die Frage klären, wie Sport unsere Hormone beeinflusst.
Ja, unsere Hormone, die spielen ja schon mal uns ein wenig ein Streich. Da kann man schon mit Sport viel, viel tun.
Gut, das war's für heute. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, bleibt fit und gesund.
Bis bald.
Noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Reisepodcast Hör zu und ab geht's entführt euch alle zwei Wochen zu einem berühmten Drehort aus der TV- und Streaming-Welt. Hört doch mal rein.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.